Wir lesen ja weiter in der Apostelgeschichte und sind ja noch in der dritten Missionsreise des Apostel Paulus mit Silas und Timotheus hat er dabei. Lukas war natürlich auch dabei und auch andere. Unterdessen ist er ja nach Ephesus gekommen, obwohl er schon mal eine Stippvisite in Ephesus vornahm, aber dort nicht bleiben konnte, weil er unbedingt nach Jerusalem reisen musste, danach dann wieder nach Antiochien in diese Urgemeinde, von der aus er gesandt worden ist. Und nun kam er aber nach Ephesus, wo zuvor Apollos gewesen ist. Apollos, auch ein Bruder im Herrn, der aber nicht ganz von der Gnade des Herrn unterrichtet war. Und da war ja Aquila und Priscilla, die in Ephesus geblieben waren und sie unterrichteten Apollos, wie eigentlich das Evangelium in Jesus Christus weitergegangen ist. Und nun kam Apollos nach Korinth und Paulus und Silas kamen nach Ephesus und dort fanden sie ja auch Brüder, die wohl auf die Ankunft des Messias warteten, aber doch noch nicht mitbekommen haben, dass er da ist und dass dieses vollbracht am Kreuz ausgesprochen worden ist. Paulus fragte ganz direkt, ihr seid doch gläubig. Ja. Habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Nein, sagten sie, wir wissen gar nicht, dass so einer ist. Wir glauben an Gott. Wir glauben an den kommenden Messias, aber den Heiligen Geist haben wir nicht empfangen. Und dann erklärte ihnen Paulus, dass Jesus Christus, der Angekündigte durch Johannes den Täufer, gekommen ist und dass das Werk vollbracht ist und dass zu Pfingsten die Gabe des Heiligen Geistes auf alle, die an Jesus glauben, ausgegossen worden ist. Und sie nahmen diese frohe Botschaft an und ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und wir haben uns erklärt, was das bedeutet. Wer sich taufen lässt auf den Namen des Herrn Jesus, der gibt kund, dass er sein Leben aufgegeben hat und abgegeben hat an den Erlöser, an den Herrn, an den, der jetzt das absolute Sagen hat über diese Leben, die in seiner Hand sind. Denn nicht nur umsonst steht geschrieben in Johannes 10, dass Jesus als Hirte bezeichnet wird und sich selber so bezeichnet und wir nur als Schafe. Das bedeutet, die Schafe kennen keinen guten Weg. Sie brauchen den Hirten. Wir haben das jetzt in unserem Urlaub auch wieder gesehen, in der Höhe auf einem Berg, wo jetzt Schafe und Ziegen beieinander waren und ein Hirte diese dort führte auf eine Weide, wo sie wieder gutes Fressen finden konnten. Sie schauten alle nur auf ihn. Alle waren in derselben Richtung ausgerichtet auf ihn. Sie wussten nicht, wo ist nun die nächste Weide, bis er das Zeichen gab und ließ sie auf eine Weide. Die wussten nicht, was sie dort erwartet. Aber sie wussten, wenn der Hirte uns die Tür öffnet, muss das gut sein. Und so ist der Vergleich auch zu uns. Wer sich auf den Namen Jesu hat taufen lassen, gibt kund, er ist nur ein Schaf, was geführt werden muss und den Weg selber nicht kennt. Und deswegen vertraut sich dieses Schaf dem Hirten an. Nun lesen wir weiter, dass lebendiger Glaube, Erweckung im Leben des Einzelnen Bestätigung findet. Wer an Jesus Christus glaubt, findet in seinem eigenen Leben die Bestätigung durch die Kraft Gottes. Er muss sie finden, ansonsten bleibt es nur ein loser Glaube, ein Fürwahrhalten, dass es einen Gott gibt. Ein Fürwahrhalten, dass er alles kann. Ja, das kann man fürwahrhalten, das tun viele. Aber sie merken das in ihrem Leben nicht. Wir müssen das in unserem Leben merken Und so geht das auch weiter hier in der Apostelgeschichte in Ephesus, Vers 8 bis 12. Paulus ging in die Synagoge und predigte frei 3 Monate lang, lehrte und beredete sie von dem Reich Gottes. Da aber etliche verstockt waren und nicht glaubten und übel redeten von dem Weg vor der Menge, wich er von ihnen und sonderte ab die Jünger und redete täglich in der Synagoge eines, der hieß Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, also dass alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn Jesu hörten, beide, Juden und Griechen oder Juden und Heiden, können wir sagen. Und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, also dass sie auch von seiner Haut die Schweißtüchlein und Binden über die Kranken hielten und die Seuchen von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Also mit folgende Zeichen, Krafterweisungen Gottes. Meine Frau und ich, wir haben uns oft unterhalten, auch jetzt während des Urlaubs, darüber, wie wunderbar der Herr sich kraftvoll auch in unserem Leben erwiesen hat. Und wir zehren auch von diesen Krafterweisungen, so dass wir immer wieder sicher sind, der Herr ist mit uns, er hat dies jetzt getan, er hat jenes getan. Dinge, die unmöglich erscheinen in den Augen der Menschen, tat er in unserem Leben, auf allen Ebenen. Und das brauchen wir als Kinder Gottes in dieser Zeit. Wir brauchen die Beweisung Gottes in unserem Leben, dass er da ist, dass er uns führt und dass er uns leitet. Denn viele Kräfte und Stimmen in dieser Welt sind ja vorhanden, die uns auch leiten wollen, die uns ängsten wollen, die uns drängen wollen, die uns Sorgen machen wollen, die uns Fragen aufwerfen wollen, wie geht das weiter, wie wird die Zukunft sein. Sie wollen uns bestimmen. Aber wir müssen auch den Beweis des lebendigen Gottes in unserem Leben haben, dass er uns bestimmt. Und dass er uns niemals allein lässt. Der verführerische Bann von Ephesus war also gebrochen. In Ephesus nicht, da hatten sie ja die Diana der Epheser gepriesen und hatten einen riesigen Aufstand auch gemacht. Und hier waren auch noch Irritationen. Ist Jesus gekommen? Ist er der Christus? Ja, er ist der Christus. Und jetzt waren 12 neue Männer da, die sich ganz dem Herrn verschrieben haben. Und so wie eben auch die 12 Apostel in Jerusalem, waren hier unter den Heiden wieder neu 12, die das Evangelium nicht nur mit Worten, sondern mit dem Leben, mit der Tat beweisen konnten. Der Bann war also gebrochen. Das Evangelium konnte Einzug halten, zunächst 3 Monate, so haben wir gelesen, in der großen Synagoge, da wo die Juden zusammenkamen. Aber dann spaltete sich diese Gemeinde, einige glaubten an Jesus, bis zum heutigen Tag ist das ja immer so. Religiöses hört man ja gerne gemeinsam. Aber wenn es dann um die Hingabe an Jesus geht, dann gibt es Spaltung. Dann gibt es Spaltung. Wenn man so allgemein von Gott redet, ja, das hören wir alle ganz gerne, da kommen alle zusammen. Aber wenn es um die Hingabe an Jesus geht, dann machen einige nicht mehr mit. Und dann gehen sie hinter sich, so wie zur Zeit Jesu, als er durch Jerusalem ging, als er sagte, ihr braucht mich und ihr müsst mich aufnehmen. Und da sagten sie, nein, das geht nicht. Dann gehen wir nicht mehr mit dir. Wenn das so eng ist, gehen wir nicht mehr mit dir. Und deswegen ja auch die Frage Jesu an die Jünger, ihr habt ja die Wahl. Wollt ihr auch nicht mehr diesen engen Weg gehen? Und dann wissen wir die Antwort des Petrus. Er sagt, nein, du hast doch Worte des ewigen Lebens. Und wenn der Weg noch so eng ist, wir wollen mit dir gehen. Ja? Aber in der Synagoge dort, in Ephesus gab es dann auch eine Spaltung nach 3 Monaten, so dass der Apostel Paulus in eine andere kleine Synagoge nahe der großen ziehen musste. Die wurde geleitet von dem Tyrannus. Und dort sprach er 2 Jahre lang und sprach alle an, die dahin kamen, und überzeugte sie anhand der Heiligen Schrift, dass Gott sein Wort wahr gemacht hat. Wie er es angekündigt hat, hat er seinen Sohn, den Messias, den Erlöser, kommen lassen, der alle Sünden getilgt hat. Wir lesen ja später im Kapitel 20, dass er fast, der Apostel Paulus, 3 Jahre dort blieb, an dem Ort. Wir können uns vorstellen, was für eine Kraft der Erweckung da vorhanden gewesen sein muss. Dass so lange das Evangelium gepredigt werden durfte und Menschen zum Glauben kamen. Wir können also lernen, der Bann muss zuerst immer weg. Der Bann musste aus Ephesus weg, damit ein neuer Weg des Lebens offenbar ist. So muss der Bann auch im persönlichen Leben weg. Wir haben so manche Gespräche, auch mit Neubekehrten, wo wir dann merkten, dass nicht immer ganz der Bann aus ihrem Leben weg ist. Sie haben nicht alles bekannt, wo sie vielleicht mit okkulten Dingen in Berührung gekommen sind. Der Bann muss weg, damit eine große Freudigkeit im Herzen aufkommt. Und zwar solche Freudigkeit, die mehr nach oben zieht als in die Breite. So wie Paulus gesagt hat, ich habe mehr Lust beim Herrn zu sein, nach oben gezogen zu werden, aber um des Herrn willen ist es auch wichtig, dass man noch hier in der Breite bleibt auf der Erde. Ja, diese Freude soll aufkommen, aber die kommt nur da auf, wo der Herzensbann gebrochen ist. Wo man wirklich diese Nähe des Herrn verspürt und dabei ist und weiß, ja, der Herr ist da und er zieht mich sich entgegen. All das, und das setzt voraus, dass natürlich Bekenntnis der Wahrheit notwendig ist im Leben des Einzelnen. Ich kann mich entsinnen, als wir zum Glauben kamen. Ja, wir konnten ja nur bekennen, was wir wussten, aber von Kindesbeinen an. Man sündigt ja auch als Kind schon, ne? Man lügt als Kind schon manchmal. Man stiehlt sogar. Und wenn es ein Bonbon ist oder irgendetwas anderes, muss man alles unters Kreuz bringen, damit einem bewusst wird, wovon man eingeholt worden war. Und das alles mal ausbreiten und sagen, das will ich nicht mehr tun. Ich will ein freies Herz haben für meinen Heiland. Der Bann muss also weg. In Ephesus war der Bann gebrochen. So konnte Jesus Christus nicht nur mit Worten erfahren werden, sondern mit der Tat. Er wirkte kräftig mit der Tat jetzt unter den Gläubigen. Da brauchte man gar nicht mehr so viele Worte zu sagen. Ich denke immer an die Gemeinde zu Thessalonich, wo Paulus sagt, ja, die Leute reden sogar davon, dass ihr gläubig seid. Wir brauchen das gar nicht mal sagen. Sie reden davon auch, an wen ihr gläubig geworden seid. Das sieht man, das spürt man, das erkennt man. Ja, und das fand hier in Ephesus auch statt. Die Sünde wurde bekannt und die Sünde wurde gelassen. Wir wissen das aus dem eigenen Leben, das ist manchmal sehr schwer. Man erkennt Dinge, die nicht gut sind, aber man lässt sie nicht immer gleich. Man tut sie dann immer wieder irgendwie und versucht sie zu kaschieren. Ach, so schlimm ist das doch nicht. Kann ich doch alles irgendwo selber machen. Ich bin doch schließlich auch noch da und ich kann doch auch meine Pläne machen. Ja, kann ich das als Kind Gottes, meine Pläne machen? Als Kind Gottes macht Gott meine Pläne. Und dann darf ich darum beten, Herr, was ist dein Plan für mein Leben? Das heißt also Sünde, eigene Wege bekennen und sie dann aber auch lassen. Und alle Nebenwege des Heils, die sich eingeschlichen haben, auch verlassen und auf den schmalen Weg des Herrn kommen. Wir lesen ja schon, weil es ja auch hier in Ephesus um Johannes den Täufer ging, nicht? Die Predigt hatten sie ja gehört, aber Johannes der Täufer hat bereits hingewiesen darauf in Matthäus 3, Vers 5 bis 8, dass es nicht nur darum geht, mit Worten sich zu Jesus zu bekennen. Er hat die Leute nach Haus geschickt. Hat gesagt, kommt gar nicht hierher. Wenn ihr bloß mit dem Munde Jesus bekennen wollt, ja, den Messias erwarten wollt, ich lese uns mal die Verse, Matthäus 3, Vers 5. Es ging zu ihm, also zu Johannes, hinaus die Stadt Jerusalem und das ganze jüdische Land und alle Länder an dem Jordan. Und sie ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, die wollten natürlich auch sich mit der Taufe zur Buße taufen lassen, sprach er zu ihnen, ihr Otterngezücht oder Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Und dann sagte er ihnen auf den Kopf zu, dass ihnen etwas fehlt. Seht zu, tut rechtschaffende Frucht der Buße. Also er hat hier schon angemahnt gesagt, also Buße mit Worten allein, das nützt nichts, sondern mit dem Herzen. Mit dem Herzen. So wie es auch in Sprüche steht, wer seine Sünde bekennt und lässt, nicht nur bekennt, ich bin ein Sünder, ja, nun lasse ich mich mal taufen, weil ich ein Sünder bin und ich will, glaube ja an Gott. Nein, wenn ich ein Sünder bin, dann muss ich die Sünde auch lassen wollen. Indem ich darum bete, manchmal ist es ja nicht leicht, das sündige Wesen, was also einem anhangt von Natur aus, loszuwerden. Aber wenn ich es erkenne, darf ich täglich darum beten, Herr, hilf, dass ich nicht so bleibe, wie ich bin, sondern dass ich anders werde. Und das geschah hier auch in Ephesus. Und dann bekennt sich der Herr auch dazu. Denn nur bekennen und die Sünde nicht lassen, heißt ja, keinen Sinneswandel zulassen. Ich bin eben nun mal, wie ich bin, ich bleibe nun mal, wie ich bin und der Herr wird schon gnädig sein. Nein, wenn wir so denken und wer so denkt, kommt auf Nebenwege des Heils. Entweder kommt er in den Schwarmgeist, in die pseudokarismatische Bewegung, da sind sehr viele, die einfach den klaren Weg nicht gehen wollen. Deswegen kommen sie in die Schwärmerei, in die Gefühlsduselei und machen sich vieles vor. Oder man kommt in die Werkgerechtigkeit und klopft sich auf die Schulter darüber, wie viel Gutes man doch getan hat. Das sind alles Nebenwege, das sind nicht die eigentlichen Wege. Oder man versetzt einfach die Erlösung in die Zukunft. Ja, wenn wir mal einst beim Herrn sind, dann werde ich erlöst leben können. Nein, hier sollen wir erlöst leben dürfen, durch die Gnade des Herrn. Wo das ganze Leben nun, so wie hier in Ephesus, bei den Zwölfen angefangen, preisgegeben wird in die Hand des Erlösers, der sein Blut vergossen hat, damit das Leben gereinigt wird und ein neues, ein ganz neues entstehen kann, da geschieht persönliche Erweckung. Erweckung, das heißt also Vollmacht, ein neues Leben führen zu können. Das ist Erweckung. Vollmacht, neue Wege, die Gott bereitet hat, gehen zu können. Wir haben das ganz persönlich praktisch erlebt und durchgeführt, dass der Herr gezeigt hat, diesen Weg nicht mehr, sondern jenen. Ja, aber den können wir doch nicht so gehen. Als Mensch bleiben wir ja dann auf der Strecke. Dies ist der Weg, den geht, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Und die Vollmacht dazu, um diesen neuen Weg zu gehen, gebe ich, sagt der Herr. Das ist das, wenn wir unser ganzes Leben in seine Hand geben. Dann entsteht diese Vollmacht, das zu tun, was Gott von uns will. Dann läuft nämlich der Geist der Erweckung durch das eigene Herz auch zu den anderen Herzen hin, wie es hier in der großen Synagoge zu einem Teil geschah, dass ja etliche gläubig wurden an Jesus, und die dann weiter nachher in der kleinen Synagoge unterrichtet werden konnten. Also Entscheidung für Jesus und Scheidung von den Dingen, die nicht mit ihm zu tun haben, sind Wegbegleiter des Glaubens, gehören einfach zusammen. Wer sich für Jesus Christus entscheidet, muss also auch Scheidungen in seinem Leben zulassen. Und ich bin gewiss, dass auch hier in Ephesus aufgrund der Scheidung der Synagogengemeinde sicher auch Scheidungen von Menschen stattfanden. Denn es gingen ganze Familien in die Synagogen. Ein Teil glaubte, ein Teil nicht. Und somit gab es sicher auch Spaltungen in den Familien. Entscheidung bringt auch Scheidung mit sich, auch von Lebenssituation, Veränderungen im Leben, die wir uns nie vorgestellt haben. Aber nach 3 Monaten Predigt in der großen Synagoge musste sogar die Scheidung von anderen Mitgläubigen, die vorher dabei saßen und alle glaubten ja an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zugelassen werden. Die Scheidung von denen, die auch an Gott glaubten, musste zugelassen werden. Und liebe Geschwister, auch wir heute sind in solcher Situation, wo wir Scheidungen zwischen Christ und Christ zulassen müssen. Denn nicht alles, was sich christlich nennt, geht auch den Weg Jesus Christus nach. Wir sind ja erschüttert über das, was so in den öffentlichen Kirchen alles passiert. Und nicht nur in der EKD, sondern auch in den Freikirchen und möglicherweise auch in manchen Gemeinschaften. Was alles Raum gewinnt, wo man die Bibel nicht mehr ernst nimmt, sondern sie menschlich umdeutet zugunsten des fleischlichen Lebens. Ja, andere waren verstockt, haben wir gelesen, aber ein Teil ging einfach jetzt mit Paulus mit, um weiter von dem Erlöser Jesus Christus erfasst zu werden. Sie kamen in die Versammlung, der Versammlungsleiter hieß Tyrannus. Er nahm das Evangelium ja auch an und das Evangelium nahm seinen Lauf. Viele Juden und Heiden wurden gläubig. Wir haben gelesen, ja, in dem Umkreis Asien wurden alle von dem Evangelium erfasst. Das ausstrahlende Wort drang bis zu ihnen. Und wenn auch der schmerzliche Schnitt zwischen Freundschaften und Familienmitgliedern vorgenommen werden musste oder auch Volksgruppen, so haben diejenigen, die Jesus erkannt haben, das um seines Namens willen zugelassen. Denn dann waren sie erst frei. Freiheit in Christus heißt auch Freiheit von den Menschen. Nicht zugunsten der Menschen, die Nachfolge Jesu verlassen, sondern immer Jesus als den guten Hirten vor sich, über sich und zur Seite zu haben. Denn der Herr duldet selber nichts anderes. Er duldet nichts, dass zwischen ihm und uns menschliche Beziehungen bestehen. Wir lesen das deutlich im Lukas-Evangelium, Kapitel 9. Da waren ja etliche, und ich bin davon fest überzeugt, das waren ja nicht Ungläubige, sie glaubten ja an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und hatten die Predigten Jesu gehört und wollten ihm natürlich nachfolgen. In Kapitel 9, Vers 59, da sagt, ich lese mal schon Vers 58, ja, oder davor. Ich will dir folgen, wo du hingehst. Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, des Menschensohn hat nicht, da er sein Haupt hinlegt. Also, willst du die Scheidung zulassen von diesen materiellen Gegebenheiten, ja oder nein? Wenn du sie nicht zulassen willst, dann musst du zu Hause bleiben. Aber wenn du sie zulässt, dann kannst du mir folgen. Und er sprach zu einem anderen, folge mir. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus sagte, lass die Toten ihre Toten begraben. Gehe du hin und verkündige das Reich Gottes. Es darf nichts wichtiger sein in der Nachfolge Jesu als eben nur auf ihn zu schauen. Lass deinen Vater, das machen die anderen. Geh du hin und tu das, was ich dir sage, will der Herr sagen. Das, was du erfahren hast mit mir. Und noch ein anderer sprach, Herr, ich will dir folgen. Aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache mit denen, die in meinem Haus sind. Ist doch eigentlich menschlich ganz natürlich. Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Also was steht jetzt zwischen dir und mir, hätte er gesagt. Ist es jetzt wichtiger, deine Familie, von der du dich verabschieden willst, oder bin ich wichtiger? Natürlich, der Herr lässt ja vieles zu, auch dass wir uns verabschieden könnten, gegebenenfalls. Aber wenn er es nicht zulässt, dann müssen wir ihm folgen. Und das heißt, Jesus ganz gehören. Und in Ephesus war dies der Fall, das Feuer des Evangeliums, so dass die Kraft Gottes auch in dem Leben der Einzelnen zu spüren war. Nicht nur das Wort Bekenntnis. Die Erweckungsgemeinde hatte drei wichtige Merkmale. Wir lesen ja auch von den wunderbaren Merkmalen in der Offenbarung. Die Gemeinde zu Ephesus wird ja eigentlich sehr gelobt. Sie hatte ganz bestimmte Merkmale. Sie war bereit, jeden Dienst für Jesus zu tun. Jeden. Offenbarung 2. 2a und 3b, da heißt es, der Herr sagt, ich weiß deine Werke, ich kenne deine Arbeit und deine Geduld. Und im Vers 3b heißt es dazu dann auch noch, um meines Namens willen arbeitest du und du bist nicht müde geworden. Um meines Namens willen arbeitest du. Ein wunderbarer Vorzug einer erweckten Gemeinde. Das zweite, die verführerischen Kräfte wurden entlarvt und konnten sich nicht etablieren. Vers 2b, wo es heißt, du kannst die Bösen nicht tragen und hast versucht die, die da sagen, sie seien Apostel und sie sind's nicht. Hast sie als Lügner erfunden. Das heißt, du hast die Kraft gekriegt zu erkennen, was wahr und was nicht wahr ist. Und konntest einseitig bei mir bleiben. Ein Vorzug einer Erweckungsgemeinde. Sie braucht nicht das Böse zuzulassen. Sie kann deutlich erkennen, was zu Jesus gehört und was nicht. Und diese Gemeinde war auch geduldig im Tragen der Schwachen. Nahm sich ihrer herzlich an in Vers 3a. Du verträgst und hast Geduld und um meines Namens willen arbeitest du. Du verträgst und du hast Geduld. Das sind Vorzüge, die nur aus der Kraft des Heiligen Geistes entstehen können. Die können nicht aus dem Menschlichen entstehen. Denn der natürliche Mensch ist von Hause aus immer ungeduldig. Immer. Weil der natürliche Mensch hat Bedürfnisse. Und die will er erfüllt wissen. Und wenn da jemand dazwischen kommt, also das ist nicht, das dulden wir nicht. Ja, es geht nur um mich. Da lasse ich gar nichts anderes zu. Ich will meine Ziele erfüllt sehen. Da habe ich keine Geduld. Da kann ich mich nicht auf die Warteliste schieben lassen. Das merken wir schon bei den Kindern. Wenn die Eltern sagen, naja, pass mal auf, jetzt geht das nicht, das machen wir nicht, dann ziehen sie eine Flappe. Ja, keine Geduld. Das nehmen die nicht an. Und so sind wir in gewisser Hinsicht, auch wenn wir keine Flappe ziehen, innerlich auch vom natürlichen Menschen her. Wir sehen das nicht ein. Deswegen sind das Vorzüge der Kraft des Heiligen Geistes. Das hast du alles. Glaube, Buße und Hingabe gehören da also zusammen. Wo solches ist, wächst auch das Verlangen, Gott mehr zu vertrauen, mehr zu glauben, ihm sich zu übergeben. Viele Juden und Heiden sehnten sich nach dieser Nähe Gottes und des Lebens aus ihm. Sie wollten bei ihm und mit ihm leben. Jesus sollte der Herzenskönig sein. Und der Herr bestätigte dieses Glaubensverlangen. Er bestätigte es ganz persönlich unter ihnen. Wir haben gelesen, Kranke wurden gesund und böse Geister fuhren aus. durch Mittel, die wir gar nicht jetzt so nachvollziehen können. Wir haben gelesen, dass dort Binden oder Schweißtüchlein von dem Apostel genommen worden sind und wurden im Glauben über die Kranken gelegt und die wurden gesund. Ich habe das auch von anderen Erweckungsgebieten gelesen, dass solche Dinge passierten, wenn der Missionar nicht da war und sie wussten nicht, wie sie mit dem Kranken umgehen sollten. Dann hatten sie einen Pantoffel von dem Missionar gefunden und haben gebetet zu Herrn Jesus und nicht, dass er doch, und er wurde gesund. Schlichter, kindlicher Glaube, totales Vertrauen zum lebendigen Gott. Sie wussten natürlich, dass der Herr hier heilen will. Nicht immer heilt er, sondern da nur, wo es wirklich angebracht ist und nötig ist. Und die bösen Geister konnten sich nicht halten. Sie mussten verschwinden. Sie durften die Gläubigen nicht gängeln. Durch das Gebet und der Handauflegung wurde also vielen auch geholfen. Auch war ihr Glaube und ihre Glaubenssehnsucht so stark, dass sie eben sogar zu solchen Mitteln griffen, die Schweißtücher des Apostels über die Kranken zu halten. Und denen wurde geholfen. Nicht, dass die Hilfe durch das Tüchlein kam, keineswegs, sondern dass er die Heilung durch den Glauben an den Herrn, der sie erkauft hat, entstanden ist. Allerdings ist es kein Glaubensprinzip, dass alle gesund sein müssen. Das sagen die Schwarmgeister. Die sagen immer, ein Christ muss gesund sein. Das ist Lüge, satanische Lüge. Das sage ich mal ganz deutlich hier. Ja, denn es ist so, diese falschen Erweckungen, die beginnen immer damit, mit Heilung und mit Zungenreden. Das sind aber dämonische Zungen, das sind keine göttlichen Zungen. Das sage ich auch mit großem Ernst, weil das die Erweckungsbewegungen immer wieder bewiesen haben, auch in Indonesien und anderen Orten, ging zuvor so eine Heilungs- und Zungenbewegung durchs Land und die Leute dachten, das sei der Geist Gottes, es war der Geist von unten. Und dann brach die echte Erweckung aus und wurde dann dieser andere Erweckung gestraft vom Geiste Gottes. Ja? Aber das ist so. Also es ist nicht so, dass hier einfach nur alle gesund werden müssen. Aber Gott wollte zeigen, ich bin mit euch, ich bin jetzt da, weil der euer Leben in meine Hand gegeben hat. Ihre Hingabe an den Sohn Gottes setzte also Führungskräfte in ihrem Herzen frei. Nach dem Wort, was Jesus auch im Matthäus-Evangelium sagt, Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. So ein ganz einfacher Satz. Bittet, so wird euch gegeben. Da könnten wir sagen, na, ich habe ja gebeten. Und ist mir nicht gegeben worden. Aber hier, wo die Erweckung ausgebrochen ist, da entstanden ja auch die Bitten, die Gott gefallen. Und sie baten und es wurde ihnen gegeben. Genauso, wie es der Herr Jesus sagte. Es ist der Glaube, der Kräfte des Himmels freisetzt. Wir denken da auch an Markus 6, wo es ja um und in Markus 5 auch um das blutflüssige Weib ging, die da dachte, wenn ich doch nur den Saum seines Kleides anrühren könnte, würde ich gesund werden. Und genau das geschah. Und dann sagt der Herr Jesus, dein Glaube war es, nicht mein Saum des Kleides, sondern dein Glaube hat dir geholfen. Oder auch andere Stellen, die immer wieder da, wo Jesus immer wieder davon sprach, dass es der Glaube war. Sie dachte ja, das heißt also, die Berührung mit dem Herrn gibt immer Erinnerung an seinen Weg. Im alten Bund war das schon so, dass man am Gebetsschal so Zipfel hatte, Zizit hatte, ja. Und zwar, die sollten einen erinnern an die Gebote Gottes. Und ihr wisst, auch heute im jüdischen Haushalt ist es so, da hat man eine Mesuzah an dem Türrahmen. Da drin steht das Glaubensbekenntnis aus 5. Mose 6. Und wenn ein Jude da reingeht, fasst er immer da an. Und wenn er anfasst, wird er daran erinnert, was Gott sagt. Ja? Und hier in 4. Mose 15, Vers 38 geht es auch um die blauen Schnüre zur Mahnung zum heiligen Wandel. Der Herr sprach zu Mose, rede mit den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dass sie sich Quasten machen an den Zipfeln ihrer Kleider, samt allen ihren Nachkommen und blaue Schnüre auf die Quasten an die Zipfel tun. Und sollen euch diese Quasten dazu dienen, dass ihr sie anseht und gedenkt aller Gebote des Herrn und tut sie, dass ihr nicht von eures Herzens dünken, noch von eurer Augen euch umtreiben lasset und abgöttisch werdet. Darum sollt ihr gedenken und tun alle meine Gebote und heilig sein eurem Gott. Und hier verstehen wir auch, wenn das blutflüssige Weib sagt, wenn ich nur das anfassen könnte, den Saum des Kleides, es würde mir geholfen werden, denn Gott hat versprochen, dass er uns segnet, wenn wir ihm gehorsam sind. Das Berühren der Tücher heißt also, ich will alles tun, was Jesus Christus gefällt. Sie glaubten, dort auch in Ephesus, in allen Stücken, auch, dass er sie von allerlei Übel befreien kann, ob es nun Krankheit oder böse Geister waren. Wie gesagt, nicht der Gegenstand, das Tuch, war Heilungsmittel, sondern der Glaube. Denken wir kurz einmal zurück in 2. Könige 5, Vers 9 bis 14. Da ging es ja darum, dass der Naaman aus Syrien aussätzig war und er hörte, dass in Israel ein Gott ist, der ihm helfen kann. Er kam zu dem Propheten Elisa und Elisa sagte einfach, ja, tauche dich 7-mal im Jordan ein, dann wirst du gesund. Und was war die Antwort? Na, jemand sagt, wieso? Das Wasser in Syrien ist doch viel besser als im Jordan. Warum muss ich jetzt mich in diesem qualitativ schlechteren Wasser eintauchen? Und er war ärgerlich. Und dann sagten seine Knechte zu ihm, naja, wenn der Prophet noch was Größeres gebeten oder dir gesagt hätte, hättest du es doch auch getan, mach das doch einfach. Und er machte es und siehe da, er war gesund. Nicht das Wasser des Jordans hat ihn gesund gemacht, sondern dass er aufgrund des Wortes des Herrn es tat. Das Wasser spielte die Rolle da nicht, sondern der Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber. Nicht? Auch die Wassertaufe macht den Menschen nicht zum neuen Menschen, sondern der Glaube an Jesus Christus, die Hingabe an ihn. Das andere ist nur das äußere Zeichen dabei gewesen, aber nicht das eigentliche. So war es auch bei Bartimäus, der blind war und der unbedingt doch die Begegnung mit Jesus suchte, dass er wieder sehend würde. Und Jesus sagt, sei sehend. Dein Glaube war es, der dir geholfen hat. Oder eben auch die Sünderin, die im Hause des Pharisäers Jesus nahte. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Es ist einfach diese Herzenshingabe. Erweckung hat immer was mit Herzenshingabe zu tun, auch hier in Ephesus oder bei den Aussätzigen, die 10, die gebeten hatten, dass ihnen Jesus hilft. Einer kam zurück und bedankte sich, als er nämlich auf dem Wege zum Tempel gesund geworden war. Dein Glaube war es, der dir geholfen hat. Du hast mir vertraut. Jesus bekennt sich also zu jedem, der ihm völlig vertraut. Und hier sind wir, und ich bekenne mich dazu auch, immer noch Studenten. Es gibt so viele Dinge, wo wir immer denken, das mache ich schon, das schaffe ich schon, nicht? Das schaffen wir, kennen das ja auch aus der Politik, ja, wir schaffen es, ja. Und das fällt uns manchmal auch so in den Kopf plötzlich, wir schaffen es. Nein, wir schaffen es nicht. Ich will euch mal ein Beispiel noch nennen. Wir hatten früher mal einen Bruder hier, ich habe das schon mal gesagt, der saß meistens dort hier rechts von mir hinten, Der Bruder Berger, der ist schon längst beim Herrn jetzt, ja. Er erzählte uns, da in der Gemeinde, wo er zu Hause war, in der Freikirche, sollte mal ein Ofen von einem Zimmer zum anderen gebracht werden. Und er sagte dann zu den Brüdern, die das sagen, lasst uns jetzt erstmal beten. Ach, das machen wir, das machen wir schon. Und dann hieften sie mit dem darum und so und kamen nicht um die Ecke und funktionierten. Ich sagte, bitteschön, habe ich euch gesagt, das geht nicht. Kommt, jetzt lasst uns erstmal beten. Und plötzlich hatten sie Weisheit, wie sie den da durchkriegten. Ja, er war immer so klar und direkt, war ein BVGer. Er hatte da so seine eigene Mundsprache und das hat mir sehr gefallen, wie er das gesagt hat. Nein, ohne den Herrn geht das nicht. Nicht? Auch wenn er den Ofen da von einer Sache zur anderen tragen wollt. Ihr braucht die Führung des Herrn. Nicht? Und das hatten sie dann eingesehen und gemerkt, dass das wirklich funktioniert. Nachfolge Jesu heißt also tun, was er sagt, auf seine Stimme hören und dann das erleben, was Paulus auch von sich selbst sagte und seinen Begleitern, 2. Korinther 2,14. Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christo und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Also die Offenbarung im Leben der Gläubigen, auch hier in Ephesus plötzlich, wo Zeichen und Wunder geschahen, war einfach die Offenbarung des Wortes Jesu, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und dieser Sieg, den Jesus dort aussprach, war ja äußerlich mit vielen Schwierigkeiten begleitet. Aber der Sieg Jesu geht immer durch. Er kann nie aufgehalten werden, auch nicht im Leben seiner Nachfolger, wenn sie ihm ganz gehören. Dann handelt er ganz frei, egal wer da, welche Machenschaften sich dagegen stellen. Denn wenn es um die Machenschaften gegangen wäre, in Jerusalem wäre Jesus nie ans Kreuz gekommen. Nie ans Kreuz gekommen. Aber er hat die Erlösung für uns vollbracht und ging durch und sagt, jetzt ist alles fertig und offen. Und das soll uns auch neu eine Glaubensstärkung sein. Ephesus war für Jesus eingenommen. Jesus nahm Ephesus ein. Es wurde ein Ort des Zeugnisses, nicht nur durch Wort, sondern durch die Kraft Gottes, dass er der Messias ist, Jesus, der von den Toten auferstanden ist und Ewigkeit lebt. Und so soll auch heute zur Ehre Gottes Glaube zum einen hörbar, sichtbar, aber auch spürbar werden. Auch spürbar werden. Das Wunder der Wiedergeburt soll in vielen Menschen noch geschehen. Sie sollen einfach sehen, es ist ein anderes Leben, auch wenn sie es nicht gleich annehmen. Aber sie vergessen den Eindruck nicht, den sie gewonnen haben durch lebendige Kinder Gottes. So wie in Ephesus soll es auch bei uns sein. Soweit zu diesem kurzen Abschnitt aus Apostelgeschichte 19.